Ja, wir haben gerade den Text gehört, der ja in den vergangenen Wochen ein bisschen ein guter Bekannter geworden ist. Wir setzen unsere Reihe über Kolosser 3 heute Morgen fort. An den vergangenen Sonntagen haben wir uns mit dem beschäftigt, was der Apostel Paulus am Anfang dieses Abschnittes aufzählt. Bekleidet euch bzw. übt ein herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde oder Sanftmut und Geduld. Diese Eigenschaften, so hatten wir gesagt, fallen uns bei unserer Bekehrung nicht in den Schoß. An anderer Stelle erwähnt Paulus sie ja als Frucht des Heiligen Geistes. Und er unterstreicht damit, dass diese Eigenschaften nicht plötzlich da sind, sondern dass sie wachsen in unserem Leben durch einen Reifungsprozess. Die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus, befreit uns nicht mit einem Schlag von allen negativen Charakterzügen, sondern im Gegenteil. Wenn wir uns im Spiegel von Gottes Wort, der Bibel, sehen, dann entdecken wir überhaupt erst, was in uns drin steckt, was im Keller unseres Lebens noch herumliegt. Ein Mann hatte sich bekehrt und war begeistert auf dem Weg mit Jesus. Nach einiger Zeit des Unterwegsseins stellte er allerdings fest, dass er noch lange nicht alle Schwierigkeiten los war. So, wie er es eigentlich gehofft hatte nach seiner Bekehrung. Es war noch kein mustergültiger Christ aus ihm geworden. Immer wieder entdeckte er Punkte in seinem Leben, wo er die Vergebung Jesu und die Erneuerung durch den Heiligen Geist brauchte. Verunsichert sprach er mit einem Christen seines Vertrauens darüber. Und er erklärte ihm das folgendermaßen: Je intensiver du dich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigst, je länger du mit Jesus lebst, je näher du zu ihm hinwächst, desto sensibler wird dein Gewissen. Desto klarer erkennst du, was aus Gottes Sicht in deinem Leben veränderungsbedürftig ist. Lass dich nicht irritieren. Bleib beständig in Gottes Nähe. Lass dich von seinem Wort bestimmen und prägen. Er wird diesen Veränderungsprozess, den er bei dir begonnen hat, nicht halbfertig liegen lassen. Die Bekehrung ist nicht der letzte Schritt, sondern der erste auf dem Weg in ein neues Leben. Sie ist im Grunde genommen ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes. Denn da ist einer, der zu mir sagt: Ich sehe deine Probleme, deine Schwierigkeiten, deine Sünde. Ich sehe das viel klarer als du selbst. Aber es ist mir nicht egal, was aus dir wird. Ich liebe dich und darum möchte ich dir helfen. Möchte dich frei machen, möchte dich verändern. In einem Lied drückt jemand sein Staunen. Wir haben das heute Morgen schon gehört, wie staunenswert diese Liebe Gottes zu uns ist. In einem Lied drückt jemand sein Staunen über diese gnädige Zuwendung Gottes so aus: Und ich danke dir, dass du mich kennst, viel klarer und besser als ich selber, und mich trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Bekehrung ist der Anfang eines Lebens auf einer neuen Grundlage. Ich gehöre ganz und gar zu Gott als sein geliebtes Kind, als Bürger seines Reiches, als Angehöriger seiner Familie. Und als solcher lerne ich nun zu leben, wie es den Gepflogenheiten bei Gott entspricht. Und dieses Lernen, so hatten wir es am letzten Sonntag gesagt, geschieht durch Nachahmung. Weil ich das Erbarmen und die Liebe Gottes, die Geduld Jesu in meinem eigenen Leben erfahre, kann ich mich an seinem Vorbild orientieren. Wie der Herr euch vergeben hat, so haben wir es gerade gehört noch einmal, so vergebt auch ihr einander. Und damit unterstreicht Paulus, wachsen und lernen in der Nachfolge Jesu vollzieht sich nicht im luftleeren Raum, sondern eingebettet in seine Gemeinde. Und dann bindet er zusammen, was er alles bisher ausgeführt hat. Zu diesem allen, was ich euch gerade geschrieben habe, zieht die Liebe an. Denn sie ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Was Liebe ist, was sie bedeutet, das hat der Apostel unübertroffen im ersten Korintherbrief beschrieben. Und da haben wir sozusagen etwas wie eine Definition. Die Liebe ist geduldig und gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht verletzend, sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern sie freut sich mit, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Das ist eine Zielvorgabe ohnegleichen. Allein wenn ich mich selber sehe, wie engstirnig und kleinkariert, wie stolz und überheblich, wie bitter und ungeduldig ich zuweilen sein kann, zieht die Liebe an. Sie ist das Band, das alles zusammenhält. Das Wort, das Paulus hier für Band verwendet, bedeutet im Deutschen auch Bindemittel oder Mörtel. Liebe ist das, was alles verbindet und ihm eine dauerhafte, haltbare Struktur verleiht. Wenn jemand eine Mauer aus Ziegelstein aufrichtet, wenn diese Mauer hier vorne nur aus Ziegelstein aufgeschichtet worden wäre, ohne Mörtel, dann könnte man unter Umständen ganz schnell erleben, wie wenig stabil dieses Gebilde ist, wenn eine heftige Erschütterung kommt. Die Mauer fängt an zu wackeln und ruckzuck fällt sie in sich zusammen und begräbt wahrscheinlich noch einiges mit unter sich, was zufällig gerade in der Nähe war. Wo die Liebe fehlt, fehlt das Bindemittel. Liebe ist das Bindemittel in dem Erneuerungsprozess in unserem Leben als Jünger Jesu. Liebe hält den Leib des Christus, seine Kirche, seine Gemeinde zusammen. Nur die Liebe Jesu zu uns, die wir jeden Tag neu erfahren, und die Liebe untereinander trägt durch Versagen und Erschütterung hindurch. Und nur sie eröffnet uns die Chance, aufzustehen und weiterzugehen, wenn wir gescheitert sind. Nur die Liebe sorgt dafür, dass der Leib Christi miteinander verbunden bleibt. Sonst ist es ein Auseinanderlaufen und Stieben in alle Richtungen. Dann bindet mich ja auch nichts mehr, dann hält mich auch nichts mehr. Wenn es nur um mich geht und ich das nicht bekomme, was ich erwarte, dann kann ich auch gehen. Was hält mich dann noch? Wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann ist keine gemeinsame verbindende Kraft da. Die Liebe ist das Bindemittel, das alles zusammenhält. Wie sehr sie zusammenhält und bindet, diese Erfahrung hat der Apostel Petrus in einer eindrücklichen Weise gemacht. In den Passionsberichten in den Evangelien wird uns davon erzählt. Sein Verrat an Jesus in der Nacht vor Karfreitag führt ihn zu einer erschütternden Selbsterkenntnis, zu was er fähig war. Bis dahin war er ja davon überzeugt, was er schon alles bei Jesus gelernt hatte, was er für ein beachtlicher Jünger geworden war. So wie wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal auch von uns selber überzeugt sind. Nach seinem Verrat an Jesus war es Petrus, als ob ihm der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Er war auf einmal mit seinem bitteren Versagen und seinem Scheitern konfrontiert. Und er merkte auf einmal selber ganz eindrücklich, was all seine Sprüche, all seine Absichtserklärungen vor der Gefangennahme Jesu wert gewesen waren. Alles, womit er hatte Eindruck machen wollen. All seine Vorstellungen vom heldenhaften Eintreten für seinen Herrn lagen in Trümmern. Gott sei Dank fing er wenigstens an dieser Stelle nicht an, die Schuld dafür bei anderen zu suchen. Er ging einen anderen Weg. Er verließ den Hof des obersten Priesters, ging hinaus und er weinte verzweifelt über sich selbst. Wenn es jetzt keine Liebe Jesu mehr gegeben hätte, dann wäre er für immer weg gewesen. Fort. Schluss. Raus. Nicht mehr im Kreis der Jünger. Diesen kläglich gescheiterten Jünger, der sich selber nicht mal mehr im Spiegel angucken mochte, diesen Jünger fängt Jesus nach seiner Auferstehung in einer ganz behutsamen Weise auf. Er macht ihn nicht fertig wegen seines Versagens, sondern er nimmt ihn am See Genezareth an die Seite, um ihn wieder zurechtzuhelfen. In dem Gespräch, das die beiden da haben, dreht sich alles nur um eine einzige Frage, die Frage der Liebe. Dass Jesus seinen gescheiterten Jünger immer noch liebte, das lag auf der Hand. Sonst hätte das Gespräch mit ihm überhaupt gar nicht angefangen. Aber die entscheidende Frage ist, die ganz wesentliche Frage ist, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Das hatte er sich vorher immer eingebildet, aber in Wirklichkeit wahrscheinlich zu einem guten Teil sich selbst geliebt, als den Vorzeigejünger. Und jetzt kommt Jesus auf den Punkt, liebst du mich? Und als Petrus das dann kleinlaut und viel realistischer geworden bejaht, da setzt Jesus ihn erneut ein zum Dienst für seine Gemeinde. Es ist die Liebe Jesu, die diesen Jünger in der Gemeinschaft der Gemeinde hält. Sonst wäre alles auseinandergeflogen für Petrus. Die Liebe Jesu war das Band, das Petrus festhielt und ihn davor bewahrte, nach seinem Versagen endgültig unterzugehen. Auf diesem Fundament konnte er weiter wachsen und weiter lernen im Leben mit Jesus. Und er hat das weitergegeben an die, die Jesus ihm anvertraut hat. Nachzulesen in den Petrusbriefen, die dann später im Neuen Testament folgen. Der Apostel Paulus schreibt, im Umgang miteinander zieht diese Liebe an. Je tiefer jemand von der Erfahrung der Liebe Jesu im eigenen Leben geprägt ist, so wie Petrus, desto mehr wird er fähig werden, diese Liebe weiterzugeben. Die weiteren Wachstumsbedingungen, die Paulus hier aufzählt für Nachfolger Jesu, wir sind berufen zum Frieden Christi. Sein Friede, der Wille zur Versöhnung, so sagt der Apostel, der soll in euren Herzen, in der Steuerzentrale eures Lebens das Sagen haben. Wenn ihr in einer schwierigen, konfliktgeladenen Situation überlegt, wie ihr euch verhalten sollt, lasst euch leiten von der Frage, was würde Jesus tun? Was entspricht seinem Willen zur Versöhnung? Wie würde er sich diesem Menschen gegenüber verhalten, mit dem es im Augenblick solche Probleme gibt? Bete darum, dass Jesus dir die Kraft gibt, Friedensstifter, Friedenswahrer zu werden. Und damit das alles nicht nur in einer Gefühlsduselei endet, Liebe und Frieden und so auf der Ebene von ein paar netten Worten hängen bleibt, fügt Paulus an, unerlässlich ist als Grundlage schließlich die Beschäftigung mit dem Wort Christi, der Bibel. Es soll reichlich unter euch Raum haben, so sagt Paulus hier, viel Raum. Es soll unter euch wohnen. Viel Raum soll es haben. Dann nehme ich also jemanden in meine Wohnung auf und wie er da vor meiner Tür steht, bitte ich ihn herein. Und dann führe ich ihn zur Abstellkammer mit 1,4 Quadratmetern. Hier, das ist dein Raum. Du hast sogar elektrisch Licht da drin. Da kannst du es dir gemütlich machen. Musst leider im Stehen schlafen, weil bei 1,4 Quadratmetern passt das Bett waagerecht nicht mehr rein, nur noch senkrecht vor die Wand. Aber breite dich ruhig aus. Hoffentlich fühlst du dich wohl. Völlig logisch, dass jemand unter solchen Bedingungen nicht reichlich bei mir wohnt, sondern kärglich. Von viel Raum ganz zu schweigen. Viel Raum heißt, ich erlaube ihm, sich frei in meiner Wohnung zu bewegen. Ich zeige ihm, wo der Kühlschrank steht. Er hat einen eigenen Zahnputzbecher. Er kann es sich im Wohnzimmer auf dem Sofa bequem machen, wenn er möchte. Und ich verheimliche ihm auch nicht, wie es in meinem Keller aussieht. Das Wort Christi soll viel Raum haben bei uns. Das heißt Zutritt zu jedem Bereich unseres Lebens. Es gibt nichts, was ich ausklammere nach dem Motto, bis hierher und nicht weiter. Ab hier bestimme ich wieder selber. Bis hierher darfst du mein Leben hineinreden. Was danach kommt, und wie es weitergeht, entscheide ich. Nein, ich erlaube Jesus, dass er mir den Spiegel seines Wortes vorhält. Und zwar in jedem Zimmer meines Lebens, so wie er es für nötig hält. Ich gestatte ihm, mir auch das zu sagen, was mir vielleicht zunächst nicht passt. Wie viel Raum hat das Wort Christi bei mir? unter uns. Enrino da Pozzo, ein italienischer Missionar, erzählte von einer Erfahrung bei seiner Arbeit in der französischen und italienischen Schweiz. Er erzählte, ich gab in einigen Zeitungen in der Region Inserate auf, in denen ich um Bibeln bat, damit ich welche hatte zum Verschenken, auch alte und gebrauchte. Nach einiger Zeit wunderte ich mich schon, denn ich hörte erst einmal nichts. Aber dann kam endlich eine Nachricht von einem Gastwirt. Bitte kommen Sie mal bei mir vorbei. Ich habe viele Bibeln zu verschenken. Als ich in den Ort kam, wo der Gasthof war, empfing mich ein freundlicher Mann. Ich habe einen ganzen Berg von Bibeln, sagte er. Sehen Sie, dort drüben gegenüber ist die Dorfkirche. Da werden die Hochzeitspaare getraut und alle bekommen zu ihrer Hochzeit vom Pfarrer eine Bibel. Vorn auf dem ersten Blatt nach dem Deckel stehen die Namen des Brautpaares und das Datum der Trauung. Nach dem Traugottesdienst kommt dann regelmäßig die ganze Hochzeitsgesellschaft zu mir. Sie essen gut, sie trinken reichlich und wenn sie dann schließlich gehen, wenn die Feier zu Ende ist, dann reißen sie aus der Bibel das erste Blatt heraus, wo ihr Name draufsteht, stecken sie das ein und die Bibel lassen sie hier bei mir liegen. Da Pozzo schließt, danach führte mich der Wirt in ein kleines Nebenzimmer. Dort lagen 62 Bibeln auf dem Tisch, nagelneu, einfach liegen gelassen. Brauchen wir nicht. Es war nur in allen Bibeln die erste Seite rausgerissen. Kein Raum, keine Zeit im Leben dieser frisch Getrauten für das Wort Christi. Sie führten ihr Leben im eigenen Namen, nach eigenen Vorstellungen. Und die Bibel vergaßen sie gleich geflissentlich am Beginn des gemeinsamen Weges. Dabei enthält die Bibel etwas, was wir in dieser Form nirgendswo in der Welt finden. Tragfähige Worte des Lebens. Der Hoffnung, der Vergebung, der Freude, der Liebe, der Orientierung in einer Welt, die immer chaotischer wird. Die Bibel stärkt und ermutigt uns auf unserem Weg in der Nachfolge Jesu. Hinter diesem Buch steht der auferstandene Christus selbst. Jemand, dem das aufgegangen ist, der den Wert dieses Buches für sich persönlich erkannt hat, der betet in einem Lied, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Wie viel Raum hat das Wort Christi bei mir, bei uns? Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, ich möchte lieber alles verlieren und dich finden, Gott, dich in meinem Leben haben, als alles gewinnen und dich nicht haben. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück.